Ja, guten Morgen zusammen. Ich dachte, wir singen drei Lieder, aber ist auch gut, wenn ich jetzt schon dran bin. Ja, ich lese den Text, wie schon angekündigt. Vielen Dank, Alex. Alexander macht heute die Moderation. Ich glaube, hier bei uns in der Gemeinde zum ersten Mal, wenn ich das richtig verstanden habe, gell? Wunderbar. Und ich lese aus 1. Mose 50 die Verse 15 bis 21. Thema von heute, Ende gut, alles gut, Gott führt durch Scheitern und Schuld hindurch. So habe ich das Ganze überschrieben. Also ich lese ab Vers 15. Ihr dürft mitlesen. Dankeschön. Weil nun ihr Vater tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef uns feindlich gesinnt ist und sich jetzt für all das Böse rächt, das wir ihm angetan haben, sagten sie. Deshalb schickten sie Josef folgende Nachricht. Bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt. Vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Dann kamen seine Brüder und fielen vor ihm nieder. Wir sind deine Diener, sagten sie. Aber Josef sagte zu ihnen, hab keine Angst vor mir. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Ich glaube, der Rest steht jetzt nicht da. Habt also keine Angst. Ich selbst will für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte er sie und sprach freundlich mit ihnen. Ja, viele, die heute hier im Gottesdienst sind, werden Josefs Geschichte kennen. Das ist sozusagen der Abschluss, auch das Ende vom 1. Mosebuch. Gott hatte den Josef erwählt. Er sollte ein mächtiger und einflussreicher Mann werden und viele Menschen vor dem Hungertod retten, was ja dann auch geschah. Durch Josef sollte die ganze Familie vom Stammvater Jakob nach Ägypten kommen. Die Großfamilie sollte in den nächsten Jahrhunderten zu einem großen Volk heranwachsen. Was für ein Auftrag für den Josef, was für eine Berufung. Dazu bekam Josef die Gabe, Gottes Vorhaben auch zu träumen und zu deuten. Also schon in ganz jungen Jahren hat er das bekommen. Doch charakterlich, so hat man den Eindruck, war er am Anfang nicht so in der Lage, mit dem Gehörten auch richtig umzugehen. Seine Berufung machte ihn zunächst stolz, es machte ihn arrogant. Und dadurch gab es Probleme mit seinen Brüdern. Kein Wunder eigentlich, wenn sich jemand so verhält, dass es irgendwie knistert, dass es schwierig wird. Im 1. Mose 37 wird sogar berichtet, dass die Brüder ihn gehasst haben. Also Josef, ein junger Mensch mit einer großen Berufung und Aufgabe. Und dann kam alles anders. Er wurde von seinen Brüdern an einen Sklavenhändler verkauft. Er kam als Sklave in einen ägyptischen Haushalt. In diesem Haushalt hat er gedient, hat sich vorbildlich verhalten. Und eines Tages kam die Frau seines Vorgesetzten. Sie wollte mit ihm schlafen und er hat sich ihr gegenüber verweigert. Was war die Konsequenz? Er landet im Gefängnis. Jetzt kann man sich fragen, wie hat er das wohl verkraftet? Wie ist er damit umgegangen? Er erlebt, wie ihm Unrecht angetan wird. Er hat ja nichts Falsches gemacht. Da kann ein Mensch auch leicht bitter werden. Ob Josef sich noch an seine Träume erinnerte, ob er überhaupt noch an seine Berufung geglaubt hat, für diese besondere Aufgabe? Oder war er voller Zorn seinen Brüdern gegenüber? Sagte sich, die haben mir meine Karriere verbaut und versaut, es sah alles so toll aus. Oder hat er darüber nachgedacht, recht selbstkritisch, habe ich was verbockt, bin ich schuld? Ja, es ist manchmal schwer, solche enttäuschten Hoffnungen auszuhalten. Es ist schwer, auf den Scherben zerbrochenen Lebens zu sitzen und dabei trotzdem die Hand Gottes über sich zu sehen. Und so vergingen viele Jahre und die haben sicherlich Spuren hinterlassen im Leben von Josef. Doch dann kam wieder eine Änderung, hat sich wieder vieles verändert. Ein Bäcker und ein Mundschenk kamen eben auch ins Gefängnis und Josef konnte ihre Träume deuten. Und dann wurde er vom Pharao gerufen und zuletzt wurde er der zweitmächtigste Mann zur damaligen Zeit in Ägypten. Jetzt nach vielen schweren Jahren, nach Demütigungen, nach bitter erlittenem Unrecht und vielleicht auch nach mancher charakterlichen Läuterung, stand Josef plötzlich ganz oben. Deshalb mein erster Gedanke, Josef staunt. Es gibt ja heutzutage vieles, was uns so in Staunen versetzt. In den letzten Wochen und Monaten schlagen sich so manche Nachrichten und man ist immer wieder jeden Tag manchmal neu am Staunen. Aber darum soll es hier nicht gehen. Der Josef staunt, der erkennt, diese unerforschliche, aber gute Hand Gottes, die hat mich geleitet. Es war nicht meine Geschicklichkeit, es war auch nicht meine Cleverness, es war auch nicht meine Intelligenz, die mich an diesen Platz gebracht haben. Er spürt ganz deutlich, Gott ist der Handelnde in seinem Leben. Gott hat sein Leben zum Guten gewendet. Ihm verdanke ich, was ich bin und habe. Dabei hat Josef längst nicht alles verstanden. Aber er ist sich jetzt sicher, Gott hat mich immer gesehen, auch in den schwierigen Zeiten. Er hat mein Leben immer im Blick gehabt. Er war immer an meiner Seite. Ja, er kann sogar sagen, Gott hat alles gut gemacht. Und dies macht ihn auch demütig und dankbar. Josef von seinen Brüdern verkauft, unschuldiges Opfer böser Machenschaften, ausgeliefert und ohnmächtig. Ich denke, da kann der ein oder andere von uns vielleicht mitfühlen. Je nachdem, ob am Arbeitsplatz, ob in der Familie, ob in anderen Situationen, man den Eindruck hat, ja, da läuft irgendwie etwas gegen mich. Der eine oder andere von uns erlebt vielleicht zerplatzte Hoffnungen. Oder vielleicht ist auch eine Beziehung zerbrochen. Eine Ehe ist auseinandergegangen. Man spürt Hass, man spürt Neid, man spürt Ablehnung. Oder vielleicht hat jemand auch eine Abmahnung bekommen, wo man sagt, völlig ungerecht, völlig daneben. Ich weiß es nicht. Unser Leben verläuft manchmal ganz anders als geplant. Schuld sind natürlich die anderen. Ja, manchmal bin ich vielleicht auch so ein bisschen selber schuld. Ja, habe vielleicht auch einen Fehler gemacht oder zwei. Ich habe in einer wichtigen Situation vielleicht sogar den Überblick verloren. Aber meistens sind ja die anderen schuld. Es passiert leicht, dass wir andere anklagen, dass wir andere für unsere Not verantwortlich machen. Und sie vielleicht für das Getane auch ablehnen, vielleicht sogar hassen. Oder wir versinken in Selbstmitleid. Oder wir empfinden, Gott, du bist eigentlich der Schuldige. Wir setzen ihn auf die Anklagebank und sagen, du hast mich im Stich gelassen. Wenn wir jetzt so miteinander austauschen könnten, ich glaube, da wird so das eine oder andere zum Vorschein kommen, was uns vielleicht verletzt hat, wo wir Rückschläge erlebt haben. Rückschläge, Scheitern, gescheiterte Pläne, ich denke, die gehören zu unserem Leben dazu. Paulus, der hat es auch dann und wann erlebt. Es gab zum Beispiel mal einen heftigen Streit mit Barnabas, mit seinem alten Weggefährten. Und dann musste der recht unerfahrene Apostel Paulus sein Team neu zusammenstellen. Ja, auch in der Bibel, auch im Neuen Testament wird uns von Scheitern berichtet. Oder wo mal einfach, ja, was eben nicht funktioniert hat, wie man sich das so gedacht hatte. Und auf jeden Fall auf der zweiten großen Missionsreise ging der Paulus alleine zusammen mit Silas und Timotheus und sie haben sich auf den Weg gemacht. Sie ziehen durch Syrien, in die heutige Türkei und dann durch die heutige Türkei. Sie besuchen Gemeinden, sie stärken Christen im Glauben und dann passiert es. Plötzlich erleben sie, der Heilige Geist hindert sie daran am Weitergehen. Sie wollen doch das Evangelium in der Provinz Asien verkündigen. Dann sehen sie, dann, als sie merken, es geht in die eine Richtung nicht, dann denken sie, okay, dann gehen wir halt in die andere Richtung. Sie wollen dann nach Mysien reisen und wieder lässt der Heilige Geist das nicht zu. Eigenartig. Dann ziehen sie zum Meer hinab nach Troas und dann betet Paulus intensiv in der Nacht und hat dann eine Erscheinung und er sieht dann einen Mann vor sich aus Mazedonien, aus Europa, der steht plötzlich vor ihm und ruft, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also auch hier in diesem Abschnitt, Apostelgeschichte 16, wird davon berichtet, merken wir an Paulus, der hatte große Pläne. Aber große Pläne, die können auch scheitern. Manche gescheiterte Pläne erscheinen im Rückblick dann irgendwie bizarr und man ist nur noch froh, dass die Pläne gescheitert sind. So zum Beispiel im Jahr 1928 hat in Deutschland ein gewisser Dr. Sörgel den Atlantropia-Plan entwickelt. Ich weiß nicht, wer schon mal davon gehört hat. Er wollte eben das Mittelmeer weitgehend trockenlegen, er wollte riesige Dämme bauen und so Afrika und Europa miteinander verbinden. Sein Plan war, dass man von Berlin bis nach Kapstadt mit der Eisenbahn fahren können soll. Daraus ist, wie wir alle wissen, im Rückblick nichts geworden. So manch großer Plan ist also schon gescheitert. Also wieder zurück zu Paulus. Er und sein Team, sie sind auf Reisen, sie durchqueren, grob gesagt, Zentralanatolien in der heutigen Türkei, und zwar auf einem der Haupthandelswege. Können das so vergleichen, vielleicht wie bei uns mit der A3, so quer durch Deutschland von Ost nach West. Also Paulus und seine Mitarbeiter wollen christliche Gemeinden besuchen und sie haben einen großen Plan. Dieser Plan ist typisch für einen Paulus. Er will immer in die großen Städte, in diesem Fall nach Ephesus. Und seine Strategie lautet eben, die großen Städte sind wichtig und von da aus breitet sich das Evangelium dann auch in die ländlichen Regionen hinaus. Also mal sein Plan, erstmal ab Richtung Süden, Provinz Asien, auf nach Ephesus. Aber die erste Idee, die scheitert. Es wird vom Heiligen Geist, wird es ihnen verwehrt. Dann denkt er, naja, er ist ein guter Stratege, also gehen wir in die andere Richtung, Plan B. Sie wollen nach Norden, in die römische Provinz Bithynien. Da gibt es ebenfalls wichtige Städte, wichtige Orte, wo christliche Gemeinden auch schon sind und schon existieren. Aber auch das klappt nicht. Also der Heilige Geist, durch den Jesus sie geführt hat, der lässt es wieder nicht zu. Und so allmählich kommt der Paulus schon ins Grübeln, was nun? Das heißt, sie können eigentlich nur erstmal auf der A3 bleiben, Bild gesprochen, also geradeaus in Richtung Westen. Und so landen sie irgendwann am Meer in Troas. Und jetzt stellt sich die Frage, was sollen sie dort? Jetzt geht es ja nicht mehr weiter, sie sind am Meer, ne? Und auf zwei naheliegenden Fragen gibt der Schreiber Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, keine Antwort. Wir können uns jetzt fragen, woran haben sie das gemerkt, dass es Gottes Geist war, der sie aufhält? Haben sie plötzlich so ein ganz tiefes Empfinden gehabt? Das sei alles nicht richtig. Wurden sie von Sorgen überfallen? Haben sie diskutiert und vernünftig irgendwelche Argumente abgewogen? War es Intuition oder war es vielleicht Reflexion? War es ein Gefühl oder war es eine Vernunftsentscheidung? Als Antwort können wir sagen, keine Ahnung, wir wissen es nicht, es wird nicht berichtet. Was hat es mit dem Team gemacht, wenn es nicht weitergeht? Wie geht es ihnen nach so viel Widerstand? Sie wollen doch im Auftrag Gottes, sie wollen doch Reich Gottes bauen und das Evangelium weitergeben. Warum so viel Widerstand? Wie gehen sie mit diesem Widerstand um? Auch da bekommen wir keine Antwort. Nur, es wird von ihrem Tun berichtet, es geht nicht links rum, es geht nicht rechts rum. Also gehen sie einfach mal geradeaus. Wir erfahren nichts über ihren Seelenzustand. Wäre eigentlich interessant. Manchmal an mancher Stelle in der Bibel wird man ja gerne ein bisschen mehr erfahren. Wie ging es ihnen damit, mit diesen Enttäuschungen? Fazit für mich, für uns. Ja, sowas gibt es, so ein göttliches Stoppzeichen. Wenn es soweit ist, Weiß man es, wenn es weitergehen soll? Also die geistliche Lebensreise, das Leben mit Gott in dieser Welt, ist auch ein Leben mit Versuch und Irrtum. Wir können auch mal daneben liegen. Und der Paulus wird nicht kritisiert für seine Pläne. Er muss einfach damit leben, dass Pläne auch scheitern können. Dass man bestimmte Ziele einfach nicht erreicht. Und zwar von höchster Stelle her. Auch wir sollen Pläne schmieden, uns Gedanken machen. Aber wir müssen dann auch ab und zu damit leben, dass Gott selbst eben völlig andere Vorstellungen und völlig andere Pläne mit uns hat. Ähnliches wird wohl ein Familienvater empfunden haben, der unerwartet seine Kündigung bekommen hat. Wie soll es nun mit ihm und seiner Familie weitergehen? Sie hatten 3 Kinder. Was hatte sich Gott dabei gedacht? Das hat eine ganze Zeit lang diese Frage bewegt und überlegt, wie soll es überhaupt weitergehen? Aber es kam erstmal noch schlimmer. Wenige Tage später stellte sich heraus, dass seine Frau krank ist und operiert werden muss. Danach folgten Reha und Therapien. Ob sie noch mal gesund werden würde, war zu diesem Zeitpunkt völlig offen. Was der Ehemann jetzt wohl über Gott denkt? Der Mann tut einfach, was er kann. Er versorgt während der Abwesenheit seiner Frau, Krankenhausaufenthalt, Reha und so weiter, wochenlang die 3 Kinder. Dann kommt seine Frau wieder nach Hause. Sie erholt sich allmählich und als es ihr endlich wieder besser geht, bewirbt sich der Mann und erhält überraschenderweise eine neue Beschäftigung. Und sie sagt dann, also die Ehefrau sagt dann, ohne die Kündigung meines Mannes und seine Anwesenheit in der Familie hätten wir das alles nicht geschafft. Gott hat es gut gemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnte das vielleicht auch für uns gelten? Gott macht es gut mit dir, mit euch und mit mir. Er hält euer Leben und mein Leben in seiner Hand. Er führt mich seine Wege. Sprüche 16, Vers 9, eine bekannte Stelle, da heißt es, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und manchmal sind mir eben diese Schritte, diese Wege verborgen. Manchmal führen sie in die Tiefe. Manchmal machen wir Umwege, aber es gibt keinen Grund zu verzweifeln. Dietrich Bonhoeffer hat mal Folgendes gesagt, ihr könnt es alle mitlesen hier vorne. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Ja, muss man erstmal auf sich wirken lassen. Auf alle Fälle, Gott macht es gut. Er hat Gutes mit mir, er hat Gutes mit euch im Sinn. Das versetzt uns hoffentlich auch in Staunen, wie der Josef nur staunen konnte. Gottes Vorhaben mit uns kann keiner verhindern. Er kommt mit dir, mit euch und auch mit mir an sein Ziel. Ein zweiter Gedanke, Josef vergibt. Wie schon gesagt, der Josef staunt über Gottes Wege. Er erkennt, wie gnädig Gott ist. Und er kann auch vergeben. Schon beim ersten Treffen mit seinen Brüdern sagt er, macht euch deshalb keine Vorwürfe, weil ihr mich hierher verkauft habt. Also es war schon 5 Kapitel vorher, Kapitel 45. Da sagt er, Gott hat mich vor euch hergeschickt, damit er euch auf wunderbare Art und Weise am Leben erhält und einige von euch übrig bleiben. Wer Gott als gnädig und barmherzig erlebt hat, der kann selber auch barmherzig sein und barmherzig mit anderen umgehen. Das heißt aber nicht, dass Schuld ignoriert wird. Nein, Schuld bleibt Schuld. Das wird deutlich, als die Brüder nach dem Tod des Vaters neu zu Josef kommen Und Josefs Herzenshaltung heißt dann nach der Luther-Übersetzung: Ihr gedachtet es, böse mit mir zu machen, Gott aber gedachte es, gut zu machen. Trotz allem, was war in der Vergangenheit, und da war eine Menge, Josef vergibt seinen Brüdern. Könnte das nicht auch ein Weg für uns sein? Ich weiß nicht, ob es bei dir in deinem Leben Streit gibt, irgendwelche angespannten Beziehungen. Vielleicht gibt es Anklage, stille Vorwürfe gegen unseren Nächsten, vielleicht sogar gegenüber dem Ehepartner. Da liegt so manches im Argen. Das kostet uns eine Menge Kraft, da so ein Konflikt da ist, der schon länger vorhanden ist. Das wirkt trennend und das zerstört Gemeinschaft. Und Gott ist so gut, dass er jeden von uns davon befreien will. Er lädt uns ein, zu vergeben. Er ermöglicht das, was wir manchmal aus eigener Kraft nicht schaffen. Er vergibt uns durch Jesus unsere gesamte Lebensschuld. Ein riesiges Angebot, diese Vergebung. Er zeigt uns als der gnädige und vergebende Gott. Er zeigt sich uns als der gnädige und vergebende Gott. Und weil wir diese Gnade und Vergebung Gottes am eigenen Leib erfahren haben, deshalb können wir vergeben. Oder sollen wir es wie die Brüder Josefs machen? Die sind schuldig geworden und sie erleben schon einige Zeit vorher, dass Josef ihnen vergibt. Aber sie können das nicht glauben. Sie nehmen diese Vergebung auch gar nicht an. Sie werden ihre Angst und ihr schlechtes Gewissen werden sie einfach nicht los. Könnte es sein, dass es daran liegt, dass sie ihre Schuld eben noch nicht ausgesprochen haben, dass sie es noch nicht bereinigt haben? Dass sie noch nicht um Vergebung gebeten haben? Als sie es tun, reagiert der Josef großzügig. Er spricht ihnen Vergebung zu. Sie stehen zu ihrer Schuld und bitten um Vergebung. Und das bewirkt Rettung und schafft auch wieder Familienfrieden. Aber nicht nur das Eingeständnis von Schuld fällt uns schwer, auch das Vergeben kostet uns Überwindung. Wir denken manchmal, erstmal muss der andere sein Fehlverhalten ändern. Also erstmal einsehen und sich dafür entschuldigen und dann vielleicht kann ich dem anderen vergeben. Erst muss die Schuld des anderen gesühnt werden, dann kann ich vergeben. Was ja eigentlich völliger Quatsch ist. Oder wir denken, ich bin mit meinen Gefühlen eben noch nicht so weit, dass ich meinem Nächsten vergeben könnte. Also ich finde, die Bibel spricht da eine klare Sprache und mein Eindruck ist, vergeben ist ein Willensakt. Will ich das oder will ich es nicht? Davon bin ich fest überzeugt. Eben, ich entscheide mich dafür, meinem Nächsten zu vergeben. Jeder kann vergeben. Ich entscheide mich, den anderen mit seiner Schuld eben runterzuholen von der Anklagebank. Ich glaube, da sind wir manchmal ganz gut, einen anderen anzuklagen. Aber wir sind herausgefordert, den anderen da runterzuholen. Ich beschließe also, meinem Nächsten die Schuld nicht nachzutragen. Ich habe manchmal so einen Eindruck, was tragen manche von uns für schwere Rucksäcke mit sich herum? Und leiden selber ja auch sehr darunter, weil sie eben nicht vergeben können oder vergeben wollen. Ja, manchmal ist es ein Prozess, das gebe ich zu. Manchmal kostet es ganz, ganz viel Kraft. Aber die Frage ist, wollen wir das? Und wenn ich mich eben dafür entscheide, dem anderen zu vergeben, also diesen schweren Rucksack abzulegen, loszulassen, dann überlasse ich es Gott, was er mit dem anderen tut. Wer das für sich beschließt, der wird es spüren, dass eine schwere Last von ihm abfällt, weil Vergebung befreit. Es gibt ja das schöne Lied von der Band Silbermond, wo es ums Reisen geht und wo es ums Reisen mit leichtem Gepäck geht. Es kann zwar sein, dass es erneut zu Situationen kommt, wo die alten Gefühle wieder hochkommen möchten, aber dann sage ich nein, ich habe eine Entscheidung getroffen, ich habe vergeben. Und ich bleibe dabei. Und dann verlieren die negativen Gefühle allmählich auch seine Kraft. Wir kommen zum Schluss. Der Josef staunt. Im Rückblick auf sein Leben erkennt er, Gott war am Werk. Solches Zurückblicken, das hilft. Im Rückblick auf sein Leben erkennt er eben, Gott hat es gut gemacht. Er lässt uns erkennen, oder es lässt uns erkennen, dass Gott am Wirken ist. Und das macht dankbar. Josef vergibt und dies bewirkt Versöhnung mit den Brüdern und auch Frieden in der gesamten Familie. Von daher kann ich nur wiederholen und sagen, vergeben lohnt sich. In Jesaja 58, in den Versen 6 und 8 lesen wir, lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Wenn du so handelst, wird dein Licht aufleuchten wie die Morgenröte. Deine Heilung wird schnelle Fortschritte machen, deine Gerechtigkeit geht dir dann voraus und die Herrlichkeit des Herrn folgt dir nach. Ja, wir halten manchmal bestimmte Menschen auf der Anklagebank fest. Wir behandeln sie wie Gefangene, wie sie gerade beschrieben wurde, und möchten, dass sie in irgendeiner Form dafür büßen müssen, dass sie dafür bestraft werden. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, dass wir ihnen vergeben, dass wir sie nicht wie Gefangene behandeln, sondern dass wir sie wieder freilassen. Wenn wir so handeln, dann wird es hell, dann wird unser Licht leuchten, dann wird es in Beziehungen wieder hell, dann darf Jesus leuchten und das wollen wir doch, dass Jesus aufleuchtet. Es gibt so viele Lieder, wo wir Jesus als das Licht auch besingen und ja, dass eben sein Licht leuchtet, darum geht es. Und das könnte heißen, dass es vielleicht ein Schritt von mehreren Schritten ist, dass wir auf unsere Nächsten zugehen, dass wir da was klären, dass wir irgendwas bereinigen, irgendwas aufräumen, was auch immer. Und ich habe so gedacht, wenn jemandem jetzt irgendwas bewusst geworden ist, dann gibt es die Möglichkeit, das zu klären. Ich könnte nach dem Gottesdienst auf irgendjemanden, eine Person eures Vertrauens zugehen. Ich könnte aber auch nach vorne kommen, zu mir oder zu Martin Kriebe. Und wir können ins Gespräch kommen, können miteinander beten. Also ich will einfach dieses Angebot machen. Wenn jemand sagt, ja, da ist was, da ist so ein Rucksack, den ich mit mir rumschleppe. Ich will da so einen ersten Schritt für mich persönlich tun. Das Angebot ist da. Weil, muss ich gerade gucken, wo das Kreuz steht, weil Jesus eben da ist, weil er uns dazu einlädt und er lädt uns dazu ein, so zu machen, wie der Josef es gemacht hat. Und wenn es ein erster Schritt ist. Eben, es ist ein Angebot. Ich bin soweit mit der Predigt durch und möchte gerne mit uns beten, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, danke für das Leben von Josef. Danke, dass du uns so viel damit deutlich machst und so viel zeigst, wie er durch schwierige Zeiten, durch schwierige Jahre auch hindurchgegangen ist. Danke, dass du ihn geprägt und geformt hast und dass er ja, jemand war, der vergeben konnte und auch vergeben hat. Ich will dich bitten, dass du uns auch hilfst in unserem Alltag, all das, was so vor uns liegt, dass wir deine Hilfe, dass wir deine Kraft erleben, den nächsten Schritt zu tun, der in unserem Leben einfach dran ist. Danke, Jesus. Du bist so gnädig, du gehst so barmherzig mit uns um. Hilf, dass wir das genauso auch mit unseren Mitmenschen tun, dass wir das kapieren und verstehen, was du, welche große Schuld, welche große Last du auf dich genommen hast, damit wir befreit leben können. Amen.